FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen und natürlich Alaaf zusammen. Elfter. Ja, wir haben heute viel zu besprechen, auch wenn heute Feierlichkeiten angesagt sind. Auf der anderen Seite, Feierlichkeiten hatten wir ja am Wochenende nicht, jedenfalls nicht bei uns, sondern in Mönchengladbach. An dieser Stelle ein Glückwunsch für den Sieg des Derbys. Damit muss es auch gut sein an dieser Stelle. Wir wollen mit unseren Gästen natürlich heute darüber reden, wie es dazu kam, was die Lehren daraus sind und die allgemeine Situation des 1. FC Köln nochmal auffassen. Und da haben wir natürlich jemanden da, der ja vor Ort gewesen ist, haben wir alle gesehen, wenn wir nicht im Stadion waren, sondern bei Sky geschaut haben. Sebastian Hellmann von Sky heute bei uns. Sebastian, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, ihr habt extra in Ostwestfalen eingeladen am 11.11.
Ja, genau. Ja. Wir haben gedacht, sonst macht das ja keiner.
Ich bin aber schon 35 Jahre in Köln.
Ja, Hochratzahn, du bist ja schon lange hier und stürzt sich ja vielleicht später noch ins Getümmel, keine Ahnung.
Nö, ja, mal gucken, wenn dann spontan.
Wenn dann spontan, ja. Und spontan ist er auch heute wieder bei uns gekommen, natürlich unser Co-Host Julian Witzel von der WAZ. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja, schön, dass ich es einrichten konnte.
Ja, ich finde es auch schön, dass du es einrichten konntest. Ja, ich denke, wir fangen mit dir an, weil du bist ja, wie gesagt, auch Augenzeuge vor Ort gewesen. Und ja, was soll man groß sagen, ne? Also ein Spiel, was jetzt so mehrere Tage schon her ist, wollen wir vielleicht jetzt nicht episch besprechen. Auf der anderen Seite, deine Eindrücke von diesem Spiel und jetzt mit ein bisschen Abstand?
Tja, also mein erster Eindruck war, der FC hat versucht, sein Spiel durchzubringen, hat dann aber dann erkannt, die brauchen ja mehr Räume, um die schnellen Leute da irgendwie auf den Platz zu bringen. Und das wusste Borussia Mönchengladbach ja auch, haben das einfach ein bisschen tiefer gestellt. Und Elmala war ja das beste Beispiel. Ne? Also wenn er keinen Raum hat und relativ nah schon den Ball kriegt an der Toraussehende, wird es schwierig. Und dann war eben wirklich auffällig, trotz mehr Ballbesitz und so weiter und so weiter, so einen richtigen Plan B gibt es da nicht. Und das hat, glaube ich, der Trainer auch erkannt. Also wenn jetzt weiß oder wissen viele, wie der FC spielt. Und jetzt muss man sich halt überlegen, wenn die Gegner sich darauf einstellen, was machen wir dann?
So. Wir sind ja beide in etwa im gleichen Alter, von daher hoffe ich, dass du den Begriff Rope-a-Dope noch kennst.
Ja, das ging doch. Ja.
Da musste ich denken. Und für die etwas Jüngeren kannst du es ja erklären. Was
ja, Rope-a-Dope, also da gibt es ja auch viele verschiedene Übersetzungen und Herangehensweisen. Ich finde, das Entscheidende, dieser Schritt, den der FC jetzt machen muss, ist eigentlich jetzt, ne? Also nach dieser ganzen Euphorie, ne? Und den echt guten Ergebnissen und jetzt wieder Nationalspieler und waren einfach tolle Wochen. Ne? Also jetzt mit Aufstieg und alles, was dazu kam, super Verpflichtungen mit dem Kessler und neues Präsidium, aber jetzt echt nur plus. Mhm. Und jetzt ist halt die Phase, glaube ich, wo jeder merkt, okay, das war jetzt echt alles mega und jetzt müssen wir sehen, dass wir einen Schritt weiterkommen, weil sonst ist es relativ schnell. Ich meine, ihr kennt den FC viel besser als ich, dann geht es ja wieder in die andere Richtung.
Ne? Naja, klar. Um für die Jüngeren nochmal den Begriff Rope-a-Dope aufzuklären. Muhammad Ali gegen George Foreman, Rumble in the Jungle. Da hat sich Ali zur Überraschung aller, besonders von George Foreman, nur in die Seile gehängt, ne, und hat sich im Prinzip vermöbeln lassen, war aber gar nicht so. Er hat im Prinzip nur die Hände vorgehalten und sozusagen auf seine Deckung schlagen lassen. Das hat er 5 Runden, glaube ich, durchgezogen. Und dann in der 6. Runde hat er überfallartig dann George Foreman, der sich müde geschlagen hatte, K.O. geschlagen. Und das nannte man Rope-a-Dope. Und das war übersetzt, wie hieß es nochmal? Es kann sinngemäß etwa mit einem Trottel einfangen übersetzt werden. Und jetzt bin ich bei dir.
Nicht wegen des Trottels.
Nicht wegen des Trottels, sondern ob du das bestätigen kannst. Ne?
Was jetzt?
Ja, dass der FC ein bisschen auf die Taktik von Gladbach reingefallen ist, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, was heißt Taktik reingefallen? Der Sebastian sagt es ja irgendwo richtig. Sie können ja vielleicht auf keine Taktik reinfallen, wenn sie im Moment aber kein anderes Mittel haben. Versuchen sie es trotzdem so zu spielen, wie sie es immer gespielt haben. Aber wenn du diese Rolle oder diese Räume nicht bekommst, dann bin ich halt bei ihm. Und die braucht einen Elmaler, die braucht auch einen Kaminski. Dann wird es halt ein bisschen schwerer. Mhm. Und dann ist aber natürlich der Punkt, du musst ja trotzdem nicht die drei Gegentore fangen gegen den Gegner, der offensiv jetzt eigentlich nicht allzu viele Mittel hatte, außer den Ball immer sehr lang auf Honorar zu schlagen und von dessen Schnelligkeit zu profitieren.
Ja.
Also selbst wenn der eigene Spielplan nicht aufgeht, müsstest du ja trotzdem so reagieren können, um zu sagen, ja gut, dann nehmen wir hier irgendwie einen Punkt mit oder gestalten es dann etwas anders noch. Also so gesehen war man am Ende der Trottel natürlich, ja, ne? Weil man gegen eine Mannschaft 3 Tore kassiert hat, die jetzt nicht das Spiel oder die Anlage, wo es jetzt nicht die Anlage hergegeben hat, dass man sagen muss, okay, gegen die musst du 3 Tore kassieren. Ne? Dazu kam natürlich die Elfer-Situation etc.
Ja.
Dieser riesen individuelle Fehler, aber den muss dann halt auch ausgenutzt werden vom Schenk. Ja, insgesamt einfach sehr blöd und unglücklich gelaufen. Und dennoch gab es ja in der ersten Halbzeit so 2-3 Momente, wo man es hätte besser spielen können und wo es dann aber nicht gut gespielt wurde. Ich kann mich zumindest an eine Szene exemplarisch erinnern.
Keins.
Gleichzahl oder ich glaube 3-gegen-3 Situation. Keins treibt den Ball ganz lange und Elmaller ist eigentlich auf der linken Flanke frei.
Vogelfrei.
Und wenn er ihn da spielt, dann kriegst du ihn einmal in diese Situation, wo du ihn eigentlich haben willst, wo er so ein bisschen Tempo aufnehmen kann und dann geht er in der Regel links vorbei. Geht auf den Torwart zu oder wird gefoult oder sonst was. Und selbst das hast du nicht genutzt. Also diesen kleinen Spalt, den Gladbach einmal offen gehalten hat, den haben sie auch nicht ausgenutzt. Und dann wird es halt schwer, weil man merkt, aus der Statik heraus tut sich der FC unheimlich schwer. Aber das ist jetzt ja kein Einzelfall in der Bundesliga, muss man auch dazu sagen. Das ist ja bei ganz vielen Mannschaften so, wenn du auf ein Team triffst, die sehr tief stehen, sehr eng, dann spielerische Lösungen zu finden, das fällt ja, ich sag jetzt mal, 15 bis 16 von 18 Bundesligisten schwer, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, es sind ein paar. Also auf jeden Fall deutlich mehr. In der Mehrzahl Leute, die eher auf das Spiel reagieren können als umgekehrt.
Ne? Ja, das. Und Schiedsrichter war natürlich auch ein Riesenthema. Ne? Also wir haben mit Aytekin hinterher dann noch diskutiert auch. Also ich fand jetzt bei dem ersten, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob man jetzt pro FC ist oder nicht. Ne? Also der sieht da sehr freie Sicht, überlegt er noch, pfeife ich nicht, überlegt er dann, okay, für mich reicht es nicht. So, und dann schaltet sich halt der VAR ein und für mich ist es halt keine klare Fehlentscheidung. Klar kannst du, also das ist vielleicht eher Elfmeter, aber dann, ich bin ja jetzt auch, also die Formulierung von Kwasniok, ich hasse den VAR, teile ich natürlich überhaupt nicht. Ne? Also die haben es echt schwer, die Jungs, und ich finde, habe großen Respekt vor den Schiedsrichtern, schicke ich vorweg, aber da muss der VAR sich einfach gar nicht melden. Er sagt, okay, das ist vielleicht eher Elfmeter, aber jetzt hat er es ja gesehen, er hat es anders entschieden, dann ist es okay. Ja, und dann einfach Spiel geht weiter, Punkt.
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden.
In dem Falle, es stimmt nämlich, in dem Falle siehst du ja klar Aytekins Reaktion, dass er lange überlegt, dann macht er so dieses klassische Weiterspielen. Also er hat die Szene ja voll im Blick gehabt, ne?
Ja, und im Gegensatz zu dem der Lohn wird ja noch später geschoben von hinten, ne? Also so ein bisschen in die Situation reingeschubst, ne? Das wird dann irgendwie auch nicht bewertet so richtig. Aber wie gesagt, ich habe mit Dennis Aytekin ja da am Tisch gesprochen, wir haben nachher nochmal telefoniert und so, wir haben ihm extra nochmal gesagt, es geht uns überhaupt nicht darum, die Schiedsrichter jetzt da hinzustellen und zu sagen, hier, pass auf, Freunde, so geht's nicht. Das gar nicht. Aber ich finde insgesamt, finde ich alles, gut, habt ihr sicherlich auch schon oft besprochen, ich habe ja ein paar Podcasts gehört von euch, also diese so wie es jetzt ist, finde ich, kann es nicht bleiben.
Ja, das sehe ich auch so. Alle. Also da gibt's ja die tollsten Vorschläge, was haben wir teilweise hier auch schon besprochen. Da gäbe es
Challenge,
Möglichkeiten.
Keine Ahnung,
ne? Die Challenge, genau, das wäre auf jeden Fall.
Ich bin dafür besser. Nur Schwarz-Weiß-Situation. Abseits ja, nein, Tor ja, nein. Mhm. Alles andere mit dem Handspiel. Also wann ist es jetzt wirklich ein Handspiel? Also wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Fußball. Das kann mir keiner erklären. Ja? Und wenn natürlich jetzt einer so im Tor steht und den Ball da, verstehe ich schon. Ja, so.
Ja, ja.
Aber das sehen ja alle dann. Ne?
Ja, ja.
Aber wenn jetzt einer am 16er Rand, ja, irgendwo, also wirklich torfern, letzte Ecke 16er, dem springt der Ball irgendwann. Das ist völlig, ist ja überhaupt nicht relevant zum Spiel. Da kannst du ja wohl auch Freistoß geben, ja?
Ja.
Indirekt oder was auch immer. Ja? Aber da dann Elfmeter, das ist, aber gut, anderes Thema.
Das passt ja so ein bisschen. Trotzdem, das Einzige, wo man sich ja eigentlich komplett darauf einigen kann, ist ja bisher die Torlinientechnologie, weil die hat ja so gesehen noch nie so krass versagt. Ja, abseits auch, aber da gibt's ja dann viele, die sagen, wann wird die Linie gezogen, wann nicht.
Aber das ist aber schon sehr verlässlich.
Du hast natürlich recht, das ist natürlich eher diese Schwarz-Weiß-Nummer als die Handspielsache, wo man sich drauf verlassen kann. Wobei ich mich in dem Atemzug da mal gefragt habe, eine Woche vorher, also ist ja schön, wenn es schnell geht, aber eine Woche vorher gegen den HSV dauert es ja irgendwie 6-7 Minuten, bis sie da irgendwas aufdröseln.
Naja.
Und jetzt beim 3-1, auch wenn es meinetwegen nicht ganz so von Bedeutung mehr war, vielleicht im Nachgang dann doch, wenn der Elfer noch kommt etc., da siehst du noch nicht mal eine Einblendung, wo die Linie gezogen wurde und da wurde nach 10 Sekunden weitergespielt. Also bei diesem Waldschmidt-Tor, ne?
Ja, ja.
Das fand ich irgendwie, das ist dann irgendwie ein bisschen irritierend. Da gibt's auch nicht immer eine klare Linie, was gezeigt wird, was nicht gezeigt wird. Also du versuchst ja die Leute auch, oder solltest die Leute ja bestmöglich mitnehmen.
Ja, ja.
Und das wird manchmal, finde ich, trotzdem nicht gemacht. Auch wenn es jetzt die Besserung zumindest im Stadion ist, dass sie ja immer durchsagen, was gemacht wird, etc.
Ja, ja, das ja. Also und dann noch für die Leute, die zu Hause gucken, es gibt ja noch 8 Kameras, die nur checken, also GLT, also Goal Line Technology, ja, ne? So, da haben die Schiedsrichter theoretisch oder besser der VAR auch noch Zugriff drauf, ne? So, das ist dann nochmal eine Kamera, die haben wir gar nicht, ne?
Also jetzt hier, ob der Ball wirklich,
die schauen auf die Torlinie, haben aber natürlich auch ein gewisses Spektrum aus dem Strafraum. Ja. Und wenn sie, sind hoch auflösend, die können die auch noch nehmen und sagen, okay, pass auf, die sind aber eigentlich für die Torlinie, aber wir gucken mal, trifft der den jetzt am Fuß oder nicht mit dieser Kamera?
Ah, okay.
So, und dann hat der die noch, dann entscheidet der aufgrund dieser Kamera, die eigentlich keiner sieht, ob es jetzt Elfmeter ist oder nicht. Also, aber gut, ist ein langes Thema.
Ja,
macht der mal Schiedsrichter extra oder sowas?
Ja, werden wir sicher irgendwann mal machen. Eine Frage vielleicht noch, weil es jetzt da natürlich schon reinpasst. Dieses Tor, dieses von Waldschmidt, ne? Also da haben sich alle gefragt, warum hat Sky das nicht gezeigt? Wir haben es jetzt bei Sportschau im Nachhinein gesehen. War dann abseits, ja, aber man hat sich mehr oder weniger dann eine ganze Zeit lang gefragt, warum zeigen die das nicht nochmal?
Also wir haben die Slow-Mo gezeigt. Also die
Slow-Mo, ja.
Ja, aber das war doch klar irgendwie, also, oder nicht?
Nee, sonst kommt da immer dieses Linienbild, dieses 3D-Teilchen.
Das muss dann auch ausgespielt werden, ne? Also wenn das nicht live kommt, dann innerhalb von, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden haben wir das auch nicht, ne? Das kommt ja aus Köln.
Das war jetzt auch die Frage, ob das jetzt vom Aufwand her auch gar nicht ging oder so.
Doch, das geht, klar geht das. Also das produziert ja dann Köln sozusagen. Der Kölner Keller, die messen das, die spielen die Linie aus. Wir kriegen das dann nach Mönchengladbach überspielt, also direkt dann, aber das war denen so klar, dass das keine Linie
braucht. War auch klar, haben wir jetzt gesehen, klares Abseits, wenn es auch schade war ein geiles Tor. Ne? Also das wäre auf jeden Fall die Auswahl.
Wäre das schönste Tor des Tages
zumindest. Ja, so ist es ja.
Also, ja, müssen wir da natürlich.
Ja, Diaz,
so, nee, ich meine auf das Spiel bezogen.
Ach so, auf das Spiel bezogen.
Ja, Diaz ist schon, geht schon bezogen, Richtung Saisontor. Ja.
Aber jetzt sind wir im Prinzip schon am Ende des Spiels. Ich würde gar noch mal über den Anfang reden, nämlich über die Aufstellung. Also ganz ehrlich, ich dachte auch, ich mag ja unseren Trainer, ist ja wirklich heute als Schlumpf verkleidet, haben wir schon gesehen. Also steht ihm herausragend. Ich finde, er hätte das Papa-Schlumpf-Kostüm nehmen sollen, aber das ist ein anderes Thema.
Ist das ein Schlaubi-Schlumpf?
Nee, also ganz normaler, blauer, mit weißer Mütze und so. Ne, er ist ja der Chef vom Ganzen, also hätte
normal. Aber das war ja sein erstes Ziel, er wollte Karneval ja überleben. Ne?
Ja, das, also hat er geschafft.
Morgen, hat er geschafft.
Das hat er jetzt geschafft, zumindest den 11.
Und zumindest er lebt das jetzt schon mal.
Ja. Und jetzt aber trotzdem die Frage, Ache nicht aufzustellen, nachdem er zwei Spiele eigentlich jetzt endlich sozusagen den Anschluss gefunden hat und eigentlich im Flow war, das hat mich schon vor dem Spiel ein bisschen geärgert oder gestört. Bitte, du.
Ach so, war das eine Frage?
Ja,
also ich kann deinen Ärger dann soweit verstehen, weil wenn man weiß, wie das Spiel jetzt gelaufen ist, mit viel mehr Ballbesitz etc., dass man dann eher die Möglichkeiten hat, über Flanken mal reinzukommen und dann so ein Bulle, der vorne drin steht und nicht so ein Bülter, der viel zwischen den Linien läuft, auch mal auf außen ausweicht, dass du so einen Fixpunkt vorne drin hättest, damit die Innenverteidiger von Gladbach dann noch zusätzlich beschäftigt werden, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Du hast im zweiten Durchgang ja gesehen, dass er sich zumindest 2, 3 Kopfbälle auch geschnappt hat. Ne? Ja. Also das wäre vielleicht ein anderes Stilmittel oder eine andere Herangehensweise gewesen, um von vorne weg ein bisschen anders Gefahr zu erzeugen, wenn es über die Außen nicht geht, wenn die Gladbacher zu tief stehen.
Ja. Es ist ja auch so, dass wenn der FC, das ja auch spielbestimmend war, auf eine gewisse Art und Weise, pseudomäßig fast, würde ich sagen, wenn die Gladbacher es einfach zugelassen haben, und dann aber kein Zielspieler da ist, dann muss man vielleicht auch vor der Halbzeit mal reagieren, oder?
Boah, das ist schwierig, ne? Also, wann ist es 1-0 gefallen, ne?
Kurz vor der Halbzeit.
Naja, also ich
hätte auch gut gehen können, ja.
Ja, also wir haben auch gesagt, also erstmal Lothar Matthäus hat auch gesagt, warum spielt Ache nicht, ne? Das war so seine erste Frage, als ich auch schon gesehen habe. Und die Historie von Ache ist ja bekannt, ne? Mit der langen Verletzung und kam echt nicht richtig fit, ne? An. Und ich habe auch gesagt, pass auf, das wird wahrscheinlich so sein. Der guckt sich jetzt erstmal an, wie das läuft. Der hat jetzt gespielt, kriegt jetzt wahrscheinlich ein bisschen Pause und kommt dann komplett, also mit vorgeladenem Akku in den zweiten, irgendwann letzte halbe Stunde oder zweite Halbzeit. Und wenn er mit 0-0 in die Pause geht und dann sagt, okay, pass auf, das funktioniert heute nicht, aus verschiedenen Gründen, jetzt kommt der Ache, dann wäre ja alles super gewesen. Ne?
Ja.
So, dann hat er trotzdem gewechselt in der Halbzeit irgendwie, ne? Und dann stand es halt schon durch diesen Elfmeter 0-1. Ne? Aber gut, ist ja, aber wenn du natürlich jetzt als Aufsteiger, so, wenn du dir die Bank anguckst, ne, das ist echt schon, das ist, da sind ja noch ein paar Leute, wo du sagst, die helfen dir jetzt weiter.
Ja, kann man bringen, ja.
Naja, also das ist ja eh nochmal ein Fund, was der FC hat jetzt insgesamt in der Saison, wenn man mal guckt, ich glaube, die meisten Minuten von Neuzugängen überhaupt, ne, also über 50% spielen die Minuten, das sind Neuzugänge, Torbeteiligung, Neuzugänge, 75%, das ist für einen Aufsteiger und für Kessler und für alle die Scouts, die das machen, einfach ein Top-Werte. Ne?
Also, ja. Ja, klar, das ist soweit ja alles sehr schön, aber wenn man das Derby verliert, hat man natürlich
total, ein paar
andere Gedanken.
Euer Herz hält ja dran, ist mir schon klar. Ja.
Er hat ja hinterher auch gesagt, wir können ja auch stolz darauf sein, dass der Gegner so auf uns reagiert. Ja, ja, das fand ich richtig einerseits, auf der anderen Seite nach dem Derby völlig falsch, das sozusagen.
Ne? Also Gladbach, ich meine, du hast natürlich gemerkt, wir haben seit März kein Heimspiel gewonnen. Ne?
Ja.
Da war, also wir waren ja schon oft da, auch gegen den FC und so, aber da war schon richtig Druck drin im Stadion. Also,
ja, aber stell dir mal vor, das wäre schief gegangen, diese Taktik.
Ja, ja.
Dieses, sag mal, Passive und lass den FC kommen und der FC hätte das gewonnen, was natürlich wir super gefunden hätte. Ich glaube, die Gladbacher hätten Polanski da schon was erzählt. Ne? Wie kannst du so in den Derby gehen? Ne? Aber jetzt, wo es gut gegangen ist, kann man sich natürlich hinstellen, alles super, wir sind die Größten.
Ja. Ja, Fußball ist halt kein Spiel der Konjunktive. Ne?
Ist wohl richtig, ja. Ja gut, aber wenn du die ersten 20, 30 Minuten siehst, das läuft nicht so richtig. Hätte man da vielleicht schon was tun können?
Ich fand die erste Viertelstunde eigentlich noch mit am besten von der ersten Halbzeit. Also so gesehen, da fand ich es okay. Da hatte Bülter ja auch nochmal die eine Chance aufs kurze Eck. Da lief der Ball, finde ich, auch noch so ein bisschen flüssiger. Da hatte Gladbach sich ja sogar einmal nach vorne gewagt mit dieser durchgerutschten Flanke, die der Schwäbe noch reflexartig hält.
Ja.
Ich finde, da war das Spiel generell so ein bisschen munter. Und dann ist es aber mit mehr Spielzeit eingeschlafen und immer mehr eingeschlafen. Und irgendwann so, war gar kein Fluss oder Energie mehr drin.
Und dann wirst du nur noch in die Halbzeit.
Ich weiß, also da bin ich auch beim Sebastian. Ich weiß nicht, ob du zwingend reagieren musst, wenn es 0-0 steht. Also sowohl auf der Seite, wo man vielleicht gemerkt hat, dass der Schengen schon größere Probleme im Honorar hat, als auch so nach dem Motto dann erstmal in die Halbzeit, retten ist ja zu viel gesagt, Gladbach hat ja keinen Druck gemacht, aber so in die Halbzeit gehen mit dem Wissen, okay, 0-0, wir haben noch die zweite Halbzeit und da kann man sich nochmal neu sortieren. Ich weiß nicht, ob man dann in der 30. wirklich wechselt sonst. Also
was ja noch dazu kommt, ist jetzt alles, was mit Said Elmala passiert ist in den letzten Wochen, inklusive Nominierung. Ja. Jetzt nimm den mal nach 30 Minuten raus. Sag pass auf, weißt du, was da los ist? Also das ist natürlich das,
weil ist schon fast was los.
Ja, und das ist natürlich auch für einen Trainer dann, der weiß das ja auch, was für ein Fokus ist auf diese Auswechslung.
Ja.
Vor 3 Wochen hätte er den nach 30 Minuten wahrscheinlich rausgekommen und gesagt, pass auf, wir bringen jetzt den Ache, weil das funktioniert heute besser. Denn jetzt würde ich vermuten, der weiß, so funktioniert das nicht. Das liegt jetzt gar nicht am Said Elmala, sondern weil das Spiel halt so ist, wie es ist. Jetzt der gerade nominiert, ganz Deutschland guckt auf den und jetzt nehme ich den nach 30 Minuten raus. Das kann ich nicht bringen. Ja, es steht ja auch noch 0-0, ich warte. Ja. So, das gehört auch zur Wahrheit, glaube ich jedenfalls.
Und auch die Personalie Elmala ist ja sowieso, da kann man natürlich gleich auch noch zentral drauf zu sprechen. Aber trotzdem, ihn jetzt in der Startelf zu bringen, da wird natürlich jetzt im Nachhinein auch diskutiert. Ja gut, im Nachhinein weiß man immer besser. Aber da ist natürlich der Druck nicht kleiner geworden. Ne? So, dass man sagt, okay, der Junge, der schafft das, der kriegt das hin. Und dann wurde er natürlich auch noch gedoppelt. Also es war ja wirklich alles zusammen. Er hatte keine Räume, kam wirklich alles zusammen für ihn. Ne?
Total. Ja, aber
ist auch nicht so gut zurückgelaufen, muss man auch sagen.
Ja, gut, das macht er ja, das ist jetzt nicht seine größte Stärke insgesamt.
Er hat andere Stärken.
Aber das gehört natürlich dazu. Ne? Wenn du so spielst wie er, dann weißt du, dass du irgendwann auch gegen zwei spielst. Ne?
Ja,
entweder du schaffst das oder...
Ja, ich habe jetzt mit vielen Leuten darüber diskutiert, die gesagt haben, also ich hätte ihn sogar, jetzt wenn ich ihn schon von Anfang an bringe, noch 15 bis 20 Minuten in der zweiten Halbzeit gegeben. So nach dem Motto, er ist für eine Einzelaktion immer gut. Ne? So dass er da vielleicht dann doch noch, aber ich glaube, dafür war es dann wahrscheinlich doch zu wenig.
Ich glaube an dem Tag nicht. Also Sander war top gegen ihn, der Skalle war top gegen ihn. Also irgendwann, ich habe dann nach 25 Minuten, weil es ja genau die Seite, wir sitzen ja direkt am Spielfeldrand, das war ja genau die Seite, wo der immer hoch und runter getrabt ist. Und irgendwann siehst du auch, wie die Schulter dann so ein bisschen runtergeht, ne, und der Kopf so ein ganz bisschen runter. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass er da irgendwie schlechte Körpersprache, aber du kriegst natürlich als junger Spieler mit, du willst natürlich auch Derby, ne, also ist ja auch sein erstes Derby, erste Nominierung, er steht in der Startelf. So, der denkt natürlich
jetzt. Die Vorgeschichte aus Mönchengladbach.
Ich habe Vorgeschichte mit Ex-Kicker da. Ja. Der denkt natürlich auch, so, wenn ich heute 2 Tore schieße, dann bin ich ja aber wirklich mal für 2 Monate der König von Köln. Ne?
Ja.
Also jetzt im Hinterkopf. Ne?
Ja, ja.
Und dann merkst du natürlich irgendwann, Ey, das ist heute mein schlechtestes Spiel, wahrscheinlich, was ich überhaupt für den FC gemacht habe. Ja, so, und das siehst du natürlich irgendwann.
Ne?
Und
dann, okay, ja. Nee, da muss der Trainer dann auch reagieren. Ne? Ja, vielleicht auch noch mal kurz zu dem Elfmeter. Die Entstehung haben wir ja schon gesprochen. Dann hält Schwäbe den und dann kommt, ich meine, Kwasniok hat es ja hinterher auch dann so schön erzählt, das ist immer die gefährlichste Situation, habe ich genauso gesehen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also jetzt muss man auch die Ecke überstehen. Und genauso kam es dann, oder im negativen Sinne, es ist leider danach das Tor gefallen. Wieder nach einem Standard. So langsam müssen wir von einem Problem reden, was wir da haben, ne?
Ja, das war halt, ist halt wieder so ein Ping-Pong-Ding. Aber das ist halt immer dritter Ball, vierter Ball und dann geht er irgendwann rein. So ein bisschen ähnlich wie in Dortmund war das Tor, ja?
Er war fast identisch, ne? Auch durch mehrere Leute durch, leicht.
Aber so, das ist dann immer dieses, die sind dann den Tick wacher, die sind noch dran, die Gladbacher voll in der Aktion und der FC halt nicht so ab, so ein bisschen abgeschaltet. Das hatte ich, finde ich, das ganze Spiel über, obwohl Gladbach ja nicht viel fürs Spiel gemacht hat. Die waren diesen Ticken griffiger, giftiger, aggressiver. Das hatte ich schon während des Spiels so durchgehend so im Kopf.
Meinst du, die Einstellungen waren nicht 100%ig auf ein Derby ausgerichtet? Die waren nicht schlecht, aber.
Ja, das war, also das, da will ich denen jetzt auch nichts unterstellen. Ich glaube, die wollten und kämpften und haben auch am Ende getan. Das, ich finde, das hat man auch gemerkt. Obwohl es 3-0 stand, nach dem 3-1 haben sie es auch nochmal versucht, etc. Aber irgendwie waren die Gladbacher an dem Tag zumindest für mich den Ticken mehr da, den man da sein muss, ohne das jetzt an irgendeinem Faktor wirklich benennen zu können.
Okay, du warst ja am Seitenrand, hast es ja mitgekriegt. War es dieser Tick in mehr Intensität?
Nee, das glaube ich nicht. Also erstmal ist ja so, die haben ja wieder mit 6 Neuzugängen gespielt, die haben ja alle, kennen ja kein Derby. Ne? So, den kannst du natürlich viel erzählen. Heute ist der wichtigste Tag und so. Ich glaube, dass das Stadion schon eine extreme Kraft hat, genauso wie das Rhein-Energiestadion. Also wenn du jetzt Wenn jetzt ein Kompanie schon vor diesem Pokalspiel sagt, ey, dieses Stadion, das müssen wir auf dem Zettel haben, das ist wirklich beeindruckend. Ja? Mhm. So, das, was ich ja schon ganz cool fand. Ne? Also jetzt der schlägt Chelsea, der, keine Ahnung, also hat er es überhaupt nötig, in Anführungsstrichen, eine Mannschaft auf sowas hinzuweisen. So. Und so ähnlich war es da auch. Ich meine, wir kennen den Borussia Park, aber das war nochmal extremer. Vielleicht war es auch ein bisschen zu viel für den einen oder anderen, der das noch nicht erlebt hat. Also jetzt da in dem Stadion und das Derby, weiß ich nicht. Ich fand jetzt Einstellung fand ich völlig okay. Ja. Ich würde sagen, daran lag es nicht. Es lag wirklich daran, dass Gladbach genau das Spiel gekriegt hat, was sie wollten. Und das im Umkehrschluss ist es ja so, wenn du so spielst wie Gladbach, ne? Also jetzt erste Halbzeit, die haben ja eigentlich in Anführungsstrichen nichts gemacht. Nee, ja, nee. So. Und dann haben die halt ihren Honorar, zwei, drei gute Szenen. Und dann gehen die da raus als strahlende Sieger und sagen, Mensch, Gladbach, ihr seid aber echt eine super Mannschaft. Also ich gönne das Eugen Polanski, weil ich den persönlich jetzt echt cool finde, den Erfolg. Also es hat jetzt mit FC und Borussia mit Gladbach erstmal nichts zu tun. Aber das ist ja dann auch eine Kunst. Ne? Also und Köln, ihr habt es ja eben schon gesagt, jetzt 10 Gegentore nach Standards. Also das ist Topwert in der Liga.
Naja, waren natürlich auch Elfmeter dabei, die sind ja auch Standards.
Ne? Gut, aber das sind ja alles individuelle Fehler, die da reinkommen. Ne?
Und das ist einfach zu viel. Ne? Das ist Fakt.
Und ehrlicherweise, ich würde es als Gladbacher ja genauso machen. Du willst die Mannschaft erstmal stabilisieren. Das heißt, du willst den Laden hinten dicht bekommen. Du hast jetzt die 2 Siege mal gehabt und willst damit, haben sie trotzdem gesteigertes Selbstvertrauen. Aber du weißt selber, du wirst jetzt nicht mit Pauken und Trompeten nach vorne spielen. Also der Polanski will jetzt ja erstmal Punkte sammeln und das Spiel, die Mannschaft damit stärken und das Selbstvertrauen auch vor allen Dingen stärken. Und dann geht's natürlich so auf und dann werden die in den nächsten Spielen vielleicht auch langsam anders und befreiter aufspielen. Aber so wissen die natürlich selber, dass sie gerade in einer trotzdem total misslichen Tabellensituation sind, weiterhin, ja, ne?
Naja, klar, das hat sich ja jetzt.
Also ich würde es nur aus Gladbacher Sicht, ich kann es verstehen, dass die Herangehensweise an das Spiel so war, wie sie war.
Ja, ja. Also, ja, das ist halt ungewöhnlich für ein Derby. Ne? Gerade in Gladbach.
Ehrlicherweise hat man die letzten 10, 15 Jahre, wo Gladbach ja häufiger favorisiert war, ja den FC ähnlich spielen sehen, wo es dann halt nicht aufgegangen ist, wo man gedacht hat, total mutlos und eingebrochen und kriegst wieder ein 5-1 oder so. Ne?
Ja, ja.
Ja, das war aber spannend, finde ich. Das war jetzt das 99. in der Bundesliga, glaube ich. Ne?
99.
Ja, so. Und nie war der Abstand so groß zwischen den beiden. Ne? Also das ist ja auch... Stimmt. Es ist ja Wahnsinn. Und der FC ist so weit weg gewesen von Gladbach. So und auf einmal...
Ja, stell dir mal vor, sie wären noch weiter weg.
Ja, und jetzt sind es auf einmal, keine Ahnung, wie viel sind es jetzt?
5 Punkte, 6 Punkte, 5 oder 6?
5,
9 und 14, ja.
Jetzt sind es auf einmal, will ich sagen, nah beieinander, aber es ist echt, es ist irre. Aber es war trotzdem ein super Erlebnis da. Das ist immer, Derby Samstagabend ist natürlich...
Derby ist immer toll.
Traum. Also das, aber ich finde auch
noch besser, wenn du es gewinnst, aber.
Dieses späte Spiel, nein, das ist einfach wirklich, das war schon auch, keine Ahnung, weil die FC-Fans und so, das ist, Das ist Fußball pur. Ne?
Ich finde es immer toll. Also Thomas Wagner letzte Woche auch hier und andere Kollegen auch immer auch, wenn sie schon länger dabei sind, immer noch das so geil finden. Dass ja, das immer noch, also das geht nicht weg. Ne?
Nee, das geht nicht weg. Also gerade so bei so einem Spiel, das ist schon, also merkst du einfach, wenn die Mannschaft da dann nochmal vor den Block geht, ne? Und egal ob es der FC ist oder dann spürst du diese ganze Kraft und den Druck und das geht so in Fleisch und Blut über bei den Spielern, dann kommt ja noch an dir vorbei, geh noch einmal rein, du siehst richtig,
So,
jetzt geht's los. Das ist schon
Messer
schon,
zwischen die Zähne und los. Ne? Also hat was. Ne? Moderner Gladiatorenkampf, Gott sei Dank, ohne Opfer.
Ja, aber so ist es.
Aber macht Spaß, ja. Weniger Spaß hat dann die Elfmetersituation zum 2:0 gemacht. Ja, wir haben es ja eben schon teilweise angedeutet. Lund war ja wirklich ein Pechvogel, ne? Muss man echt sagen. Ne? Das Ding da, ich meine, er sieht ihn ja, er sucht ja erst den Ball, ne? So das siehst du ja, ne? Und dann auf einmal, ups, ist er an der Hand. Ne? Und dann muss es geben am Ende, ne?
Ich glaube. Ist für mich unstrittig.
Ja, ich denke.
Und dafür gibt es ja eigentlich auch mit der Schiri-Kamera hat man ja gesehen, Dennis Aitekin war ja so die Sicht versperrt, dass es genau nicht sehen konnte. Und das ist, finde ich, dann, so muss es gelöst werden. Er wird rausgerufen, Handelfmeter, vollkommen klar. Und der Lund hat ja. Der Gesichtsausdruck war ja so ein bisschen, als sei er erwischt worden in dem Moment, wo er die Hand an den Ball hatte.
Ja.
Zieht er sofort zurück, oh Scheiße. Ja, also er war einfach natürlich totales Pech, weil er hat es ja nicht bewusst gemacht.
Also da ist vielleicht die Regel nochmal zu überdenken, ne? Weil Dennis Aitekin sagt ja so schön, dann musst du halt den Arm wegziehen, ja hör mal. Also ist mitten in der Bewegung.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde das, bin da nicht deiner Meinung. Gell? Ich finde, das ist auf keinen Fall ein Elfmeter. Also die Grundlage der Bewertung ist ja, ist es beabsichtigt oder nicht? So, der Ball fällt da irgendwo runter, der sieht den nicht und will eine Auftaktbewegung nach vorne machen, weil der seinen ganzen Körper nach vorne bringen will. Und ich kann meinen Arm ja nicht hinten lassen, wenn ich meinen Körper nach vorne bringe. Also der macht so, in dem Moment ist der Ball da. Ja? Mhm. Und diesen Gesichtsausdruck, da gebe ich dir recht, der denkt aber nur, oh, der gibt jetzt 100% die Elfmeter, weil das... Das reicht ja heute sozusagen für die Entscheidung. Und ich finde das, könnte mich da jetzt reinsteigern, aber ich... Ich bin, das macht für mich, es ist keine Absicht, ja, es ist auch nicht weit weg. Der macht einfach eine Auftaktbewegung, der Ball kriegt den Ball in die Hand und auch eine völlig irrelevante Position. Also wenn, keine Ahnung, der steht jetzt da und da steht der ein Tor schießt und da ist das Tor. Also wir reden jetzt über 3 Meter und der nimmt ihm den Ball weg sozusagen, damit er nicht auf seinen Fuß fällt. Mhm. So, dann würde ich sagen, okay, pass auf. Also der springt dem, keine Ahnung, dem Honorar vor die Füße. Der hat noch 5 Meter bis zum Tor. Also das ist ja, so, der steht aber so, das Tor ist da hinten. Der springt dann irgendwo hin. Das ist ja völlig wurscht, wo der Ball hinkommt.
So gesehen ein ungefährlicher Raum. Ja.
Aber das ist, wie gesagt, das soll ich da jetzt sagen.
Ja, aber ich finde es gut, weil das auch wieder zeigt, wie sehr du den Fußball liebst. Und ja, auch solche Situationen haben in meinen Augen nichts mit Fußball zu tun. Da haben sich wahrscheinlich Leute am grünen Tisch.
Ja, und beim dritten Elfmeter für den FC ja genau das Gleiche. Ja. Also da muss ich ja sagen, das ist ja 1000% kein Elfmeter.
Ja, das war auch keiner. Also da war ein Geschenk. Und das sagt er ja sogar noch. Also das fand ich den schwächsten Moment von Aitekin. Also er sagt ja von wegen...
Nun hätte ich den wahrscheinlich nicht gegeben.
Ja, genau.
Obwohl ich schätze Dennis Aitekin sehr. Also ich finde, das ist
ein cooler Schiedsrichter. Mögen den eigentlich auch. Also ich glaube, das ist so einer der besten Schiedsrichter, wenn nicht der beste, den wir zur Zeit haben.
Ich glaube,
er
hat sich selber richtig geärgert.
Aber ja, glaube auch. Hat ja auch mehrfach gesagt, also ich bin heute nicht zufrieden oder sonst
was. Die Szene möchte er gerne selber sehen. Gut, beim Handspiel steht er nicht schlecht, sondern die Sicht ist einfach versperrt. So. Ja. Ja, auch Entscheidung. Und dann ist sie halt so, wie sie ist. Ist okay. Aber dann bei dem würde ich sagen, also das hat jetzt mit dem Elfmeter.
Ja. Aber da war er so sehr konsequent direkt, ne? Also in der Aktion selber war er sich ja scheinbar super sicher, ne?
Ja.
Oder wirklich so ein bisschen im Hinterkopf, ja gut, nee, weiß ich ja nicht, aber der Satz natürlich beim 0-0 gebe ich ihn nicht, der ist komisch, ne?
Ja, der ist also nicht glücklich gewählt. Aber gut, okay. Also mein Gott, der kam ja aus, kam der aus dem Urlaub oder was? Oder haben die den aus dem Urlaub geholt?
Nee, die haben ja immer einen
auf Abruf. Weil Siebert war ja verletzt.
Genau, die haben immer einen auf Abruf. Nee.
Das ist schon vorher geregelt.
Also die haben auf jeden Fall...
Die haben immer so ein Backup.
Genau, anders geht's ja nicht. Ne? Also okay, weil so viel Schiedsrichter musst du ja anhaben.
Also wenn du einen Tag vorher noch in der Sonne gelegen hast oder sowas auf Malle sonst wie, das ist in dem Fall, können wir das ausschließen. Also ganz klar nicht der Fall. Das haben nämlich einige unterstellt. Ja, wie auch immer... Es war am Ende dann der Elfmeter 2:0. Schwäbe wäre fast wieder dran gewesen. Ne?
Also, der war dran.
Der hatte die Hand dran.
Ne? Gute also, Torwart.
Ja.
Mit der ganzen Hand so. Kurze Zeit habe ich gedacht, hält er ihn.
Ha. Ja, den ersten hat er ja auch super gehalten. Wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Das war ja auch eine tolle Aktion, absolut, wie er den hält. Dummerweise konnte er nicht festhalten. Er hätte ja fast noch festgehalten. Ne? Aber ich mache ihn da jetzt keinen Ja,
bevor ihn aber irgendwie ins eigene Tor flutscht, dann hat er ihn so halb um.
Ja, aber dann gibt es natürlich die Ecke.
Naja.
Die Ecke führt zum Tor. Das ist dann
also eigentlich war es schuld.
Also er hat,
Ich wollte jetzt nur sagen, weil viele sagen ja, gut, es war kein Elfmeter, aber den hat er ja eh gehalten. Ist nicht relevant, aber der Elfmeter führt halt zur Ecke.
Genau.
Kannst du natürlich jetzt sagen, gut, die müssen andere Fragen das verteidigen, die Ecke und so, das ist alles, aber.
Ja, kommt so eins zum anderen.
Ja, aber das ist ja perfekt. Deswegen ist das ja so ein perfekter Sport, weil es hört ja nicht auf. Ne?
Ja, und wir haben wieder was zu besprechen in unseren jeweiligen Podcasts. Ich möchte an dieser Stelle natürlich nicht verschweigen, dass du auch einen Podcast
machst. Spielmacher, genau.
Jeden
zweiten Donnerstag.
Ja, jeden zweiten Donnerstag unterwegs zu diversen Leuten aus der
Spieler,
Liga.
Ex-Spieler, Trainer, Ex-Trainer, alles, was uns so vor die Flinte kommt, die Lust auf Fußball haben und auf meine Neugier sozusagen. Und
also, du machst doch eine Tournee sozusagen.
Genau, eine kleine Deutschland-Tournee, wo wir waren jetzt auch in Leeds, haben Fake gehabt und waren mal von Bommel in Holland. Und wir machen so ein bisschen.
Auf Malle doch auch schon, oder? Mit dem Roger Schmidt.
Roger Schmidt, der wohnt ja auf Mallorca.
Ja, das kann man ja schön verbinden.
Da bin ich da vorbeigefahren und waren wir bei ihm. Das war super nett. Toller Gesprächspartner. Also wir führen da so eine Stunde ein intensives Gespräch. Jetzt nicht so aktuell, wie ihr seid, also jetzt zum Derby, sondern geht's halt eher um den Menschen, was den da hingebracht hat, was er jetzt macht und so.
Also, okay, das ist aber auch mal eine andere Sache als immer nur das Aktuelle, ist ja klar. Ja, ne?
Also von daher hat alles seine Berechtigung.
Also alle mal reinhören, das lohnt sich bestimmt und das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir reden aber weiter. Danach war das Spiel ja im Prinzip fast gelaufen, weil direkt danach das 3-0 gefallen ist. Also mein Cenk, den sehen wir ja eigentlich hier ganz gerne, ne? Haben wir ja schon öfter gesagt. Ja,
wegen dem Namen, ne?
Cenk, ja. Nee, genau. Aber na gut, einfach doof gelaufen, ne?
Also ja, natürlich, also es war brutal
technischer Fehler.
Blöd gelaufen. Allerdings muss man ja sagen, trotzdem das Tor, die Aktion, die wirklich zum Tor führt, ist, finde ich, dieser überragende Ball von Honorar, den du nur genau so spielen kannst, wie er ihn spielt. Ne? Spielt er irgendwie nicht scharf genug oder so, kann Martli ihn abfangen oder zu tief, kann irgendwie Schwäbe noch eingreifen. Ich finde, das war dann natürlich eine Vorlage, aber die wurde dann auch herausragend genutzt, muss man einfach sagen.
Ja, muss man an der Stelle leider zugeben, dass sie das wirklich gut umgesetzt haben.
Und er mit seinem Tempo war dann natürlich genau der richtige Spieler, der auch an dieser Stelle ist, um dann wegzuziehen.
Ich glaube, so ist Cenk auch an seinem zweiten Platz bei der schnellsten Spieler-Situation
gekommen. Ja, er war im Windschatten, glaube ich.
Er konnte den Windschatten noch ausnutzen. Ne?
Ja, ich finde das Wahnsinn, was das Tempo von Honorar dann für ein Faktor war im Spiel. Ne? Also mehr Platz für Gladbach. Der war ja auch lange verletzt. Ne? So, und jetzt haben die einfach, das ist ja irre. Ne? Also,
was ein Spieler ausmachen kann.
Ja,
ne?
ja. Vor allem, wenn er, keine Ahnung, da ist halt 40 Meter nix oder 30. So, dann marschiert er erstmal los und dann hat er natürlich auch noch Ruhe für den Pass. Ja.
Tja, und dann war im Prinzip das Spiel so gut wie gelaufen. Es steht irgendwie 3-0 und du weißt gar nicht warum, ne? So richtig.
Für mich war das Spiel noch nicht gelaufen. Also ich habe ja so die.
Ja, gehofft haben ja alle.
Also klar, erstens die Fanhoffnung, aber zweitens so, man weiß ja mittlerweile, wie lange nachgespielt wird. Und ich dachte, trotzdem sind ja noch locker 35 Minuten zu gehen. Mhm. Und dann hat es ja noch die zwei Aktionen mit Lattenkreuz, Kaminski.
Ja, wenn der reingegangen wäre, wäre vielleicht
und
noch.
Kopfball Ache innerhalb von 2 Minuten.
Ja.
Aber trotzdem, klar, du guckst drauf, es steht 3-0 und denkst dir, wie kannst du dir 3 Gegentore fangen in der Zeit gegen so eine Mannschaft jetzt?
Also wenn du vor allem immer denkst, wie oft die Gladbacher wirklich vom Tor waren insgesamt, ne, war es ja nicht oft. Ne? Also
ja, bis dato ein weiteres Mal mit dieser langen Flanke, die immer länger wurde mit Schwäbe, muss man sagen.
19-9 Torschüsse, ich wollte nochmal nachschauen am Ende, ne? Aber ja, entscheidend ist die Statistik, da wo die Tore aufgeführt werden.
Ja, was mit der Nachspielzeit ist ja auch was.
Wahnsinn,
ne? So, spielen die da 10, 12, 14 Minuten nach. Und das sagen die Trainer auch. Also wir trainieren ja auf 90 Minuten. Gut, inzwischen musst du dein Training einfach umstellen, auch deine Auswechslung zum Beispiel. Ne? Je früher, wenn du jetzt dein Auswechselkontingent erschöpft hast und du weißt, okay, es gab viele Verzögerungen, keine Ahnung, VAR, Tore.
Noch 4 Minuten oben drauf.
So, dann hast du noch eine Viertelstunde länger.
Ja.
So, dann musst du echt schon gucken, wie richte ich meine Taktik drauf aus, ne? Wenn das ist ja ein Wahnsinnsfaktor.
Ja, wir haben es ja jetzt in Dortmund gesehen, ne? Wo dann Auswechselkontingent bereits erschöpft war.
Genau.
Hübers nicht so wahnsinnig schwer verletzt
Wahnsinn,
hat.
Wahnsinn, ist ja auch eine Geschichte.
Ach, ganz schlimm. Ja, und dann hast du die ganze Zeit in Unterzahl gespielt und konntest es nicht mehr verhindern. Ne? Also das muss man im Prinzip jetzt immer mit drin haben, sozusagen. Ja, wie fandst du eigentlich die Wechsel zur zweiten Halbzeit? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ache kam ja rein.
Gut, weil die wollte ich gar genau in der Halbzeit haben.
Ja, also
Sebulonsen.
Wir haben es ja noch geschrieben. Ich habe gesagt, gegen diese Bauern dürfen wir nicht verlieren. Sorry. Gurkenbauern habe ich geschrieben. Ne? Aber die haben uns ordentlich einen reingegurkt anschließend, leider.
Ich fand es komisch. Ich hätte Kaminski gern von vornherein eine Position höher gehabt und Sebulonsen rechts. Mhm. Und Ache hätte ich gerne von Anfang an gehabt. Und das wäre das andere gewesen. Ich hätte gehofft, dass er schon vorher vielleicht auf dieses Schengen-Spiel mit Honorar reagiert und Lund nach hinten zieht und den Castro Montes auf außen bringt. Aber zudem hat er, glaube ich, bisher immer noch kein richtiges Zutrauen gefunden. Er kam ja eigentlich erst rein, als das Spiel gelaufen war.
80. ne? Glaube ich so.
Also so roundabout.
Ja.
Ja.
Ja, aber okay.
Also das war so ein bisschen das, wo ich gedacht hätte, okay, der hätte aus meiner Perspektive früher oder anders reagieren können, sollen.
Ja, gut. Am Ende, haben wir ja gesehen, nach dem 3-0 gab es halt noch die Kaminski-Chance, klar. Der übrigens auf rechts ja auch ein bisschen, vielleicht ist es nicht seine Leib- und Magenposition. Ne?
Ja, ich glaube, die haben ja schon auch den Auftrag, flexibel zu sein. Ne? Also
ist der eigentlich?
Ja. Wollte ich gerade sagen. Also selbst wenn du sagst, du spielst jetzt mehr rechts, also er hat ja dann auch genug Ideen, ne, und fußballische Qualitäten zu sagen, ja, ich verschiebe das jetzt mal alles ein paar Meter auf die andere Seite und komme dann irgendwann wieder rechts an. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie der ausschlaggebende Faktor war. Nee. Aber ein Satz noch zu Kaminski, ich meine, den musst du auch erstmal da finden, dann holen.
Guter Mann.
Für das Geld und was da auch jetzt alles im Raum steht, wenn der dann weiter verpflichtet wird. Ich finde, das ist ein herausragender Transfer.
Richtig gut, ja.
Also wenn du mal überlegst, was der alles nicht zeigen konnte in Wolfsburg.
Ja. Ich meine, gut, der hat als 19-Jähriger auch immerhin 10 Millionen gekostet, ne?
Ja, die haben den ja.
Also die hatten ja damals schon, die Fantasie und dann...
Total, aber warum funktioniert es dann da nicht?
Versinkt der in Wolfsburg
und kessert den und sagt, ja, das ist genau der richtige Mann für unser Spiel. Und ich finde den, das ist ein Top-Spieler.
Absolut.
Ja? Absoluter Top-Spieler.
Also ich kann auch verstehen, dass er sagt, bester Spieler.
Ich bin auch bei dir, klar rechts, ich hätte nur gerne ein bisschen offensiver gehabt. Das ist ja auch das, was finde ich, quasi noch zu Recht bei ihm sagt. Den Kaminski kann ich überall hinstellen, weil das schon ein fertiger Spieler ist. El Mala ist gerade aber auf jeden Fall in der Phase, wo er, wenn dann gebraucht werden kann, dann nur links. Und dann ist halt die Frage, verzichtest du vielleicht am Anfang auf El Mala und bringst Kaminski auch über links und El Mala irgendwie in der 60. und dann schiebt Kaminski wieder rüber oder sowas. Das sind ja so Planspiele, die dann in der Zukunft jetzt auch kommen werden, nehme ich mal an. Vor allen Dingen, wenn Thielmann dann auch wieder zurück ist, der auch, finde ich, ein wichtiger Spieler ist, der in so einem Spiel halt auch so ein bisschen noch was geben kann.
Absolut.
Der weiß ja zumindest, was ein Derby ist.
Hat ein bisschen gefehlt.
Obwohl er eigentlich ein Trierer Jung ist, muss man dazu sagen.
Naja, aber trotzdem, ne? Weil der hat so viel FC-Herz und FC-Blut. Ich glaube, das hat ein ganz kleines bisschen gefehlt. Ich würde den Jungs nie vorwerfen, dass sie nicht gekämpft oder die falsche Einstellung hatten. Das will ich nämlich auch nicht sagen. Aber so diese Derby-Geilheit, ne? So dieses, so, ihr nicht heute, ne? Also das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja. Ne? Und das bringt halt so ein Jan Thielmann mit. Und da kannst du natürlich am Außen, dran stehen.
Er hat es ja schon auch mal übertrieben. Ne? Ich kann mich da an das Foul gegen Schack erinnern.
Das ist die Gefahr, ne? Dass man natürlich dann überdreht. Ne? So, gerade als junger Mensch, aber er ist ja mittlerweile auch schon erfahren. Also ich glaube, der hätte uns in dem Spiel auf jeden Fall ganz gut getan. Ne? Aber
ein Satz zu Schwerbe vielleicht auch noch, weil wir eben über den Elfmeter gesprochen haben. Ich finde, das ist auch ein herausragender Torwart. Ne? Also der ist immer, alle sagen, ja, der ist ganz gut, aber so richtig gewürdigt wird er eigentlich nicht. Weil ich finde, das ist schon, also was der hat, was der auch der Mannschaft gibt, ne, mit all dem, wie er auftritt, wie er spielt, ne, also
auf der Linie ist er für mich einer der besten Dreien, würde ich fast schon sagen. Er hat Schwächen im Strafraum. Beherrschung.
Ja, Schwächen ist jetzt ein großes Wort, ne, also ich finde, das ist ein Top-Torhüter in der Bundesliga.
Ich lasse mir den auch nicht. Also ich lasse mich ja gar nicht davon überzeugen. Also wirklich ein fantastischer Torhüter. Wir haben nicht umsonst in unsere Top-11 gewählt, ne? Also der letzten 25 Jahre. Also wir haben ja hier. Vielleicht sollte ich noch mal zur Erklärung, damit auch du das weißt.
Ja.
Und natürlich auch ihr noch mal. Wir haben immer neue Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Wir haben ein Buch verfasst oder sind gerade mittendrin. Das wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten ausgeliefert. Ihr könnt damit den Podcast unterstützen. Fahrstuhljahre, die letzten 25 Jahre des 1. FC Köln. Wir haben schon gesagt, die Jahre 2025 bis 2050 nennen wir dann Meisterjahre. Aber dafür müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber das Buch könnt ihr nur bei uns beziehen. Gibt's nicht im Handel, gibt's nur auf der Webseite, die jetzt eingeblendet wird. Und in den Shownotes könnt ihr es auch sehen. jeweils in den jeweiligen Plattformen. Also, ihr würdet uns natürlich einen großen Gefallen tun und den Podcast unterstützen, wenn ihr das Buch weiterbestellt. Ihr habt schon sehr fleißig davon Gebrauch gemacht. Jetzt habe ich das mit der Top 11 noch irgendwie untergebracht. Danke dafür.
Übrigens auch Platz 2, Timo Horn, der jetzt am Wochenende das erste Mal nach 5 Jahren wieder einen Elfer gehalten hat.
Ja.
Und derzeit überragend hält. Ja, der so wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Aber das ist jetzt...
Naja, nee, aber
weil wir gerade beim Thema
Tour... Darf man ja ruhig mal erwähnen.
Freut mich irgendwie, dass er jetzt wieder so angekommen scheint bei einem Verein.
Ja, vor allem, ich meine, der war ja kurz vorm Ende der Karriere mehr oder weniger.
Ja, also Vereinslosigkeit, dann bei Salzburg auf der Bank und dann eigentlich wieder nichts. Ja, also
super.
Hat glaube ich, nicht viel gefehlt dazu.
Also ich gönne es ihm auch, selbstverständlich. Damals haben wir natürlich dann auch gesehen, dass wir mit Schwäbe halt den besseren Torhüter mittlerweile haben. Zumindest zur damaligen Zeit. Heute wäre das, glaube ich, ein engerer Kampf, wenn man das so sieht. Aber wie auch immer, freuen wir uns natürlich drüber, dass der Timo da mehr oder weniger jetzt auch sportlich angekommen ist. Ja, nach den 10 Spieltagen, die der FC jetzt hinter sich hat, bevor wir gleich noch ein bisschen über El Mala reden, wie siehst du den Verein? Du bist ja als sozusagen als Außenstehender, bist ja Fan von Arminia Bielefeld, ist ja kein Geheimnis. Kannst du den FC vielleicht sogar noch ein bisschen differenzierter bewerten?
Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Also ich finde insgesamt ist ja ganz viel Ballast jetzt weg. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, ob das alte Präsidium gut oder schlecht gearbeitet hat. Es war auf jeden Fall Zeit für einen Neustart. Mhm. Das ist das eine. Nach den Transfersperren und der Demission von Christian Keller, will jetzt gar nichts gegen Christian Keller sagen. Auch das hat dem Verein, glaube ich, gut getan, dass die Position einfach frei ist, dass wieder etwas anders gedacht worden ist beim FC. Ich finde, dass Thomas Kessler da eine super Arbeit gemacht hat mit seinem Team, auch gerade mit den Brüdern, mit den El Malas, die sie ja nicht registrieren durften. Dann ist ja klar, dass die wurden geholt, dann wieder verliehen an den Verein, also an Victoria. Victoria. Mhm. Ja. Und also all das mit Kaminski, mit Lund, den ganzen anderen Transfers und auch das, was sie ausgegeben haben, war ja eigentlich viel für den FC.
Ja.
Finde ich, dass das im Moment super solide ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt alles, was noch kommen soll, ne, also wo hat der FC sein Zuhause? Ist, sagen wir mal, politisch habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal diskutiert, ne, dass es da auch eine Lösung gibt. Der neue Bürgermeister, der schon etwas optimistischer zeigt, dass es da vielleicht dann doch irgendwie einen neuen Standort gibt. Muss man alles mal sehen. Ich finde, dass der FC für die Mittel, die er hat, für das, was rückblickend so alles nicht funktioniert hat oder wo immer ganz viel Körner verschossen worden sind und eben nicht Richtung Platz ging, sondern um das Ganze drumherum, finde ich das richtig gut. Und wenn Kwasniok jetzt das schafft, was er angekündigt hat, jetzt gerade auch in den letzten Tagen, wir müssen jetzt die nächste Stufe erreichen irgendwie. Also das war jetzt alles toll, aber jetzt muss es weitergehen. Finde ich den FC echt auf einem richtig guten Weg.
Wollen wir hoffen. Wir waren schon mehrfach mal auf einem guten Weg und haben es dann trotzdem dann am Ende vergeigt. Also das ist natürlich jetzt noch viel zu früh, um da was sagen zu können, weil du musst ja erstmal Erfolg haben, um ihn anschließend dann zu veredeln oder nicht zu veredeln.
Wieder zu verspielen, meinst du?
Was wir ja auch leider oft genug geschafft haben. Also von daher, aber erstmal auf diesen Weg zu kommen, gerade nach dem, was du gerade gesagt hast, diese Phase. Ich meine, wir wissen ja alle, dass dieser Aufstieg am Ende auch holprig war, nicht umsonst im Keller und Struber seinerzeit ja dann auch gegangen worden, wie auch immer. Wenn man jetzt die ersten 10 Spiele, die es ja gerade mal sind, plus 2 Pokalspiele sieht, da sind wir lass mal das Derby jetzt mal weg, durchaus einen positiven Weg, ne?
Naja, selbst mit Derby, man kann ja so von Marktwerten halten, was man will, aber der FC ist mit Abstand am weitesten vom Marktwert in der Tabelle entfernt, was der Marktwert des eigentlichen Kaders entspricht.
Wie ist der denn? Da bin ich jetzt.
Habe ich diese genaue Summe habe ich nicht. Also wir sind rein vom Marktwert ist der FC auf Platz 16 und wir sind auf Platz 9.
Ah, okay. Ja.
Also bist du bei plus 7 und ich glaube in den Top 5 Ligen sind wir nach 10 Spieltagen damit und in den Top 3.
Ja, ja.
Also herausragend ist ja hier in England unter anderem gerade, wo Chaka hingewechselt ist. Jetzt fehlt mir gerade der Name.
Wo ist Chaka hin?
Sunderland?
Keine Ahnung. Sunderland.
Ja. Genau. Die sind exemplarisch dafür irgendwie 15 Plätze vor dem eigentlichen Marktwert, weil sie ja im Moment Vierter sind. Aber der FC, also hat einen Top-Start, will ich damit einfach nur zum Ausdruck bringen. Und klar, man erhofft sich jetzt diesen nächsten Entwicklungsschritt mehr mit Ball zu generieren, wenn man aus dieser Statik herauskommt. Ich glaube aber trotzdem, da muss man auch sagen, das dauert noch und das braucht noch Zeit.
Ja, ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch in die Saison so direkt wirklich laufen kann. Ich glaube vielmehr, es wird auch trotzdem viele Spiele geben, wo du natürlich weniger den Ballbesitz hast, wo du dann mehr aus diesen Umschaltbewegungen und Situationen machen kannst. Und das ist auch schon das nächste Spiel gegen Frankfurt beispielsweise. Ja, ja, ja. Das liegt dem FC, glaube ich, schon wieder von der Art und Weise, wo der Kader jetzt gerade steht, fast ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Deswegen, die größere Herausforderung sind dann vielleicht wirklich so Spiele, wenn jetzt diese Heidenheims, diese Paulis kommen, die dann natürlich sich ähnlich darauf einstellen, wie Gladbach gespielt hat, weil jeder sieht das Spiel, das stimmt natürlich.
Ja.
Und da musst du schon versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Ich glaube nur, das könnte ein harter Weg werden.
Ja.
Da musst du dann wirklich hoffen, auch über Standards zu kommen, was ja jetzt ein bisschen besser funktioniert hat, die letzten Wochen zumindest auch, gerade gegen Bayern, dann Standard ist ja auch hier, Kainz ist ja auch ein Freistoß-Tor, war ja auch ein Standard, aber diese in Anführungszeichen einfachen Tore irgendwie zu erzwingen und vor allem diese ganz einfachen Tore, was wir auch gesagt haben, diese 10 Standard-Gegentore,
ja, das
zu reduzieren, weil ich habe natürlich was dagegen, aber ich finde es verständlicher, wenn du so Tore kassierst wie gegen Leipzig, wo du so zweimal hergespielt wurdest auf Außen, wo sie sich super durchkombinieren. Als dann halt wieder die fünfte Ecke zu kassieren. Das ist einfach ärgerlich. Und da musst du dann, da sind sie dann teilweise nicht so auf Sendung. Das ist so das Einzige, was man, finde ich, kritisieren kann. Aber Platzierung, Punktzahl, nach jetzt 10 Spieltagen, ist ja aus Aufsteigersicht.
Also Stellung, ne? Also Wahnsinn. Stellung in der Stadt und so, ist ja auch alles.
Ja, ja, spielt eine Rolle, ne?
Ich meine, total. Und ich finde, das ist also jeder umarmt den FC im Moment.
Ja,
wieder,
ja,
ne?
Ja. Also, hoffentlich verbaseln wir uns das nicht. Ich meine, jetzt haben wir ja schon den ersten Lackmustest. Ist ja tatsächlich der Karneval, ne? So, dass gut, jetzt der 11.11. ist ja jetzt nur ein Tag, ne? Aber ne? Ja, wir hatten das ja schon erlebt.
11.11., jetzt kriegen sie 5 Tage frei, habe ich gehört.
Das hat mich auch ein bisschen gewundert. 5 Tage frei ist was viel, ne? 3 hätte ich verstanden, aber.
Gut, aber das ist.
Aber kann ja auch gut sein, ne? Geistige Frische, ne? So mentalen Aufbau.
Das nächste Spiel ist der FC gegen Frankfurt. Da sind wir ja mit dem Topspiel wieder da.
Ja.
Und weil Lukas Kwasniok ja sein Ziel 1, den Karneval zu erreichen, hat er hinbekommen, haben wir auch eine Einladung von dem Präsidenten des Kölner Karnevals für ihn, für den Rosenmontagszug.
Okay.
Offiziell per Video.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er erlebt den Straßenkarneval noch.
Nein. auch mit dem Hinweis von der Kugelkorn, wie gesagt, könnt ihr alles bei Sky sehen in ein paar Tagen. Dass er sagt, und wenn der FC sich dann international qualifiziert, geht er davon aus, dass Lukas Kwasniok natürlich auch das Dreigestirn einlädt dann
natürlich.
Für das erste internationale Spiel.
Man denkt natürlich schon direkt wieder logisch, ja, der nächste Schritt.
Ja, ja. Den kurzen Weg über den Pokal haben wir ja leider verpasst jetzt.
Ja, den haben wir leider verpasst.
Obwohl, Top-Spiel. Ne? Also auch also, da muss ich sagen, nochmal auch zur Entwicklung des FCs. Ne? Also da haben 9 Neuverpflichtungen gespielt in der ersten Elf, ne, beim FC. So, ich weiß gar nicht, wann es das zuletzt gegeben hat. Also das ist jetzt beim Aufsteiger, das ist top. Ja?
Ja.
So, und das war ja die erste Mannschaft, nicht nur die die Beine in Rückstand gebracht hat, sondern überhaupt, wo die Beine gesehen haben, okay, da ist jetzt echt mal einer, der zieht uns jetzt hier mal schön den Zahn, ne? Also in der ersten Halbzeit. Oder über weite Strecken der ersten Halbzeit. Und das musst du erstmal hinkriegen. Ergebnis war natürlich dann, okay, so wie es ist, trotzdem ist es einfach auch ein Statement. Ne?
Also,
und die spielen andere Teams, die Bayern, ne? Also Champions League und so weiter und so weiter. Und der FC hat es einfach am besten von allen gemacht.
Muss man so sagen. Ne?
Also guck dir, wie die PSG hergespielt haben in den ersten 45 Minuten. Ne? Also so können wir können jetzt eigentlich sagen, der erste FC Köln ist besser als der Champions League-Sieger.
Ja, in der ersten Halbzeit.
Das ist doch ein gutes Statement.
PSG hat auch verloren. Das nehmen wir natürlich gerne mit und das tut auch ein bisschen gut auf den Derby-Wunden, die wir gerade noch ein bisschen am Lecken sind. Aber ich sage mal so, wir können es eigentlich ganz gut verkraften diesmal, aber ärgerlich bleibt es dennoch. Ja. Damit schließen wir aber auch das Derby ab. Ich würde gerne noch mal auf die Personalie natürlich zu sprechen kommen, Elmaller, weil allzu viele Nationalspieler haben wir ja nicht in den letzten Jahren generiert, nach deutschen Nationalspieler.
Wer war es denn vor Hector eigentlich?
Wer war es vor Hector?
Ich würde sagen Patrick Helmes. Oder Patrick Helmes oder Lukas Sinkiewicz, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen.
Ja, aber das ist ja auch schon
von den beiden.
Also Helmes war auf jeden Fall, der war auch als Zweitligaspieler, Nationalspieler.
Aber ja, war 2008 hat er knapp die
EM verpasst. Sinke hat ja auch, wie viel, 5
Spiele? 3 oder 4 oder so.
Ja, kann auch sein, ja.
Also
das ist übrigens der Vermieter von Zeit Elmaler.
Nee.
Lukas Sinkiewicz, ne?
Ah, sehr schön, gut zu wissen.
Ich glaube, das weiß er gar nicht.
Ja, aber du.
Jetzt weiß ich es, ja. Aber gut zu wissen, ja. Ruf den Lukas mal an, ne? Genau. Ja, wie auch immer, aber Zeit Elmaler, dass das jetzt hier bekannt wurde. Ich frage jetzt mal dich als FC-Fan mehr. Hast du dich gewundert, gefreut oder irgendwas anderes an Gefühlsreaktionen?
Ja, schon eine gewisse Freude. Ich hatte dazu auch einen Kommentar geschrieben. Ich habe geschrieben, es ist nie zu früh für eine richtige Entscheidung. Mhm. Ich weiß, danke. Deswegen hab ich die Zeile ja auch nochmal extra genannt. Der Text war Mist, aber ist egal. Nee,
Überschrift ist alles.
Nee, ich finde, er hat ganz vieles im Spiel, was er noch ausbauen muss, wo er noch nicht fertig ist, etc. Aber ich finde, der hat eine große Gabe, was er jetzt schon gezeigt hat, er kann ein Spiel in den letzten 20, 30 Minuten verändern, wenn das auf seine Stärken zugeschnitten ist, wenn er den Platz hat, den Raum hat, und dann kann er was kreieren und auch schon unfassbare Tore schießen, unfassbare Vorlagen, Tore auflegen etc. Und deswegen finde ich, dass er zum Reinschnuppern da jetzt gerne mal rein kann, gerade mit Hinblick darauf, dass er, dass es jetzt nur noch zwei Lehrgänge gibt, den und den März. Und dann kann es ja sein, dass er bei der WM so eine Art Odonko-Faktor wird, den du an der 70., 75. reinbringst und der dann mit einer entscheidenden Aktion was machen kann. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu, obwohl er noch weit davon entfernt ist, ein fertiger Spieler zu sein. Ja. Und von der Art Spieler haben wir in Deutschland einfach nicht so viele, die dieses 1 gegen 1 suchen, die immer diese Tiefe suchen, die dann auch den Abschluss suchen, die aber auch vorlegen können. Und ich finde, das als Paket macht ihn schon interessant. Und klar sagen dann viele, zum Zeitpunkt der Nominierung hatte er erst 9 Bundesligaspiele, aber ich finde, es zeigt auch ein bisschen natürlich, dass es offensiv in der Nationalmannschaft hier und da krankt, dass man halt dann nach solchen Leuten sucht. Mich hätte es jetzt übrigens auch nicht gewundert, wenn ein anderer Kölner nominiert worden wäre, der auch einen ganz guten Start hatte. Ex-Kölner. Lemperle beispielsweise. Ah, okay. Aber jetzt hat er hat ja auch jetzt einen Uwe Draogo genommen, der natürlich trotzdem schon eine etwas längere Entwicklung hatte, weil er schon mit 17 zweite Liga gespielt hat.
Hat aber wenigstens einen FC-Vater.
Stimmt. Ein super Kicker.
Und jetzt endlich mal verletzungsfrei ist, muss man auch sagen, in Leipzig. Also kurz gesagt, ich kann es verstehen, ich kann auch die Kritiker trotzdem verstehen, aber ich kann auch die Gründe verstehen, warum er ihn sich jetzt einfach mal ansehen will und gucken will, ob das mit dieser Rolle für ihn jetzt vielleicht schon mal passen könnte. Einfach jetzt auch, um sich mal ans Trainingsniveau zu gewöhnen, etc. Kann ja sogar sein, dass er das zweite Spiel bei der U21 wieder verbringt.
Hat er ja schon angedeutet, dass das passieren kann. Ja, fragen wir doch mal den Sebastian. Wie findest du es?
Ja, also grundsätzlich neigen wir dazu, immer alles... Ja, warum jetzt so früh? Also wir sehen es eigentlich immer von der anderen Seite. Ne? Wir sagen, ja, super, 19-Jähriger, totaler Shootingstar, können wir gut gebrauchen. Der kann mal reinschnuppern. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, um Lothar Matthäus mal dazu hörst, ist ja immer so, dass du so einen Kern hast so, und dann kommen halt so ein, zwei dazu, die sagen, komm, lern's mal kennen. Trainingsqualität der Nationalmannschaft ist unfassbar. Also jeder, der da wiederkommt, sagt, das habe ich alles noch nicht erlebt. Das geht alles so schnell, das ist nochmal ein komplett anderes Niveau. Das hilft dem Jungen dann auch total weiter, damit man sieht, okay, das ist jetzt wirklich
High-End-Weltklasse.
Ne? Also da kommen jetzt noch Frankreich und Spanien, aber dann kommen wir noch mit zwei, drei anderen. Das ist halt top. Ja? So, das zu erleben, das ganze Umfeld, den Nagelsmann kennenzulernen, ich finde das völlig okay. Jetzt sagen ja viele, ja, der Julian Nagelsmann widerspricht sich, hat er erst gesagt, die Leute müssen spielen, ne? Also müssen in ihren Vereinen Minuten haben, dann haben sie die Berechtigung, zur Nationalmannschaft zu kommen. Und 340 Bundesliga-Minuten bis zur ersten Nominierung ist natürlich echt knackig. Auf der anderen Seite bringt er so viel mit. Ich finde das super. Also wir haben ja noch ein paar andere Junge jetzt zum Glück. Wir haben mal gesagt, ja, wo sind denn unsere Jungen? Was ist mit unserem Nachwuchs? So um Gottes Willen. Und dann hast du so zwei, drei echt Top-Jungs. Warum nicht? Vielleicht schafft das bis zur WM, ne, da wirklich sich auch ein bisschen zu etablieren. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall den mitzunehmen und zu sagen, hier, guck mal, so sieht das aus bei der Nationalmannschaft. Ja. Finde ich absolut top. Ne, dass er Qualitäten hat. Ja, dass er noch ganz viel lernen muss, sagt Lukas Kwasniok ja auch immer bewusst in jeder Pressekonferenz. Ne, also vielleicht reicht's aber nicht für einen Kader. Fand ich übrigens auch einen spannenden Satz vor dem Derby.
Ja.
Für Said Elmala und... ich finde das eine wirklich gute Geschichte. Und so wie man jetzt liest und hört, ich habe den nur einmal ganz kurz kennengelernt, scheint es ja auch ein sehr vernünftiger junger Mann zu sein, also der jetzt nicht völlig durchdreht deswegen.
Ne? Ja, also das hört man eigentlich überall. Ja, ne? Also auch die Kollegen, die jetzt über ihn schreiben.
Müssen wir mal abwarten.
Ja. Also das ist alles eine Sache. Ich meine, er ist ja jetzt beim Training und dann wird man ja relativ schnell sehen, okay, erst machen wir mal zu U21. Er war ja schon der jüngste U21-Spieler. Ist ja jetzt von seiner Karl abgelöst worden. Aber jetzt dann auch direkt sozusagen nach zwei U21-Spielen Nationalmannschaft. Das ist schon ein ziemlicher Raketenstart, ne? Und schauen wir mal, ob er das überhaupt, sag ich mal, das Niveau da halten kann. Aber gut, wir würden uns natürlich freuen und zutrauen würde ich es ihm. Also zumindest auf der linken Seite hat ja auch ganz klar Nagelsmann jetzt gesagt gestern, Da, wie hat er so schön gesagt, wir sind ja nicht so super da besetzt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also für seine Spieler, die jetzt da spielen. Ne? Also das ist, da steigen die Chancen von El Mala vielleicht tatsächlich noch dahin zu kommen, wenn er sich halt dann auch wirklich bewährt, dann schon. Ne?
Ja, es wird halt ein Mix sein, wie vielleicht wie er sich jetzt auch macht, wie er auftritt, aber er muss natürlich auch in der Bundesliga weiter performen.
Absolut.
Aber was für ihn einfach spricht, ist jetzt die Zeit zur WM, dass jetzt dazwischen nur noch dieser März-Lehrgang ist, dass man dann relativ schnell jetzt dann doch noch auf diesen WM-Zug mit aufspringen kann. Und lass es als Mann, ich glaube 26 kann man ja mittlerweile nominieren, ne? Lass es als Nummer 24 oder 25 sein.
Mhm. Und die hast du ja immer dabei, eben. Wie du eben schon gesagt hast. Ob es jetzt ein Odonkor war, was auch immer. Also du hast halt dann, du hast zwei freie Plätze, die du quasi besetzen kannst mit, also wirklich so ein paar Wildpferden. Ne? Ja, und dann brauchst du oder brauchst du nicht. Also weil eigentlich steht die Mannschaft ja. Also wenn wir jetzt Havertz und Musiala da reinrechnen, in unsere Offensive mit Woltemate und Gnabry und keine Ahnung und dann Sechserposition Kimmich, ob das jetzt schwimmt, Sechser oder Außenverteidiger, also die ersten 13 sind ja fix, also jetzt für mich jedenfalls, ne? So, wenn die fit sind.
Ja, es ist
so.
Halt genau
wie und dann hast du halt noch die und das hat ja Lothar Matthäus auch noch bei uns gesagt, also du brauchst diese 13. So, wenn du die hast, bist du eigentlich safe. Ja? Selbst wenn sich mal einer verletzt, kannst du immer gut nachlegen. Und dann hast du eben noch wirklich gute Spieler, wo du sagst, okay, in den richtigen Momenten wechsle ich den richtigen ein. Und also wir haben schon eine gute Mannschaft. Ja. Ne?
Und sei es, nimmst du wirklich den dritten Mittelstürmer dann mit, entscheidest dich zwischen Füllkrug und Kleindienst oder dann nimmst du doch einen Elmaler mit. Und da kannst du ja so ein bisschen changieren.
Ja, also das wird jetzt sehr interessant zu beobachten sein. Freitag ist das Länderspiel, ne? Freitag, also da müssen wir uns ja auch wieder einen Termin eintragen, dass wir demnächst auch wieder Länderspiele gucken.
Genau. Ne?
Obwohl, klar, habe ich mir auch trotzdem
angeguckt. Sei es, er kommt in den 90. oder so. Dann.
Es ist auf jeden Fall was anderes. Ne? Also es werden auf jeden Fall knapp 1 Million Zuschauer mehr jetzt wieder dabei sein.
Ja. Klar.
Okay, war jetzt ein bisschen überzogen.
Ja, aber ganz spannend finde ich auch diesen Werdegang, dass der dieses Video über diese Skillers Academy. Ne? Also das ist... Da gibt es ja nur zwei. Der Merlin Röll noch von Freiburg, ne? Der hat das ja auch gemacht. Also, dass du so ein Tool hast und dann endest du, was heißt endest? Also, dann ist er ja jetzt in der Zermal. Das ist ja irre.
Das ist eine Cinderella-Story, ja, ne? Wirklich, kann man wirklich sagen. Also
Wahnsinn.
Das natürlich ist auch für die Medien natürlich irgendwo schon interessant. Ne?
Nicht ja, nur,
und der Typ ist auch noch ein ganz netter Kerl, ne? Kann man ja gut verkaufen.
Ja, aber das ist auch für alle jungen Kicker, die jetzt glauben,
unheimlicher Antrieb, ja.
Ja, die jetzt ein Video da hinschicken und sagen, hier, ich werde jetzt mal gesichtet, gescrottet. Ich meine, das ist ja wirklich von ich will nicht sagen von null, jetzt bei allem Respekt, wo er da gespielt hat, in wo war es, Meerbusch?
Meerbusch, ja, TSV Meerbusch.
Also dann Viktoria, dann FC, dann Nagelsmann.
Dass das heute noch möglich ist. Ne?
Ja, also, das ist ja das Super, das ist ja mega. Ne? Ja. Nicht nur NLZ und dann musst du da mit 13 ins Internat nach Hoffenheim und oder wohin auch immer und zu Hause raus und keine Ahnung, der kickt gut.
Aber das ist ja dieses Gen, was man ja auch von ihm, wo man denkt, der ist so atypisch, dass das so rankommt und
ja, aber von der
dieses freche, so ein bisschen schmutzige, sag ich mal.
Ja, so ein bisschen Straßen, ne?
Ja.
Straßenkicker, ne? Ja. So wie wir das noch kennen. Ne? Also, und naja, wer weiß. Also ich würde mich riesig freuen, es klappt, aber selbst wenn es nicht klappt, der Junge hat ja trotzdem Zukunft. Also dann klappt es vielleicht später. Aber wer weiß.
Ja, weil dann eine Frage an euch jetzt. Also ich meine, gab es schon die Angebote, ne? Von 10 Millionen auf 20 Millionen erhöht, da hat er noch 0 Minuten gespielt. keine Ahnung, wir denken jetzt einfach mal. Das geht gut, ne? Der fährt vielleicht mit zur WM, kriegt sogar ein paar Minuten. Und dann kommt einer aus England und sagt, wir bieten 50.
Hm.
Und dann sagt der FC, mach ich nicht?
Ja, 50 ist fast ein bisschen wenig.
Wer weiß denn, 60 ist ja egal.
Irgendein Reporter hat mal gesagt, 10 Millionen ist das neue Ablösefrei. Ja, ich weiß nicht, mit irgendein Kollege aus der ARD oder was, ne? Aber keine Ahnung. Und von daher ist mit 50 Millionen, ich meine, wir reden ja heute von einem Transfermarkt, gerade aus England, ne? Also der so Wahnsinn ist, wo man wirklich sagen muss, je nachdem, wie natürlich dann auch die Situation ist, wie viele Bundesliga-Tore da am Ende stehen und wie er Einfluss auf die Mannschaft nimmt, dann können 50 Millionen sogar zu wenig sein. So pervers das klingt.
Ja, aber der Markt dreht sich ja mittlerweile so schnell. Und wenn die Entwicklung einigermaßen so anhält, halte ich es fast für unrealistisch, dass er nächste Saison noch beim FC ist. Ja. Wenn das sogar mit der WM dabei ist. Und also es wird ja Angebote geben.
Die werden definitiv kommen.
Ja, Und man wünscht sich, also man hofft natürlich, dass er dann, ich würde mir wünschen, er wird sich noch etablieren und mindestens bis 27 beim FC bleiben, aber das kann ja auch sich so schnell drehen und wenden, dass es einfach dann nicht mehr vernünftig ist, ihn auch zu behalten, weil als FC muss es ja auch eine gewisse Schmerzgrenze geben.
Ja, die wird es geben.
Und ich glaube auch, das werden die ja schon jetzt mittlerweile auch mehr und mehr durchdacht und besprochen haben, weil das dreht ja jetzt ja komplett frei nach den ersten Toren. Hast ja von aller Welt schon gefühlt die Angebote gehört, ob das jetzt wirklich, ja, wirklich stimmt oder verbrieft ist, sei ja mal dahingestellt. Aber generell, dass diese ganzen großen Vereine mal wieder in Verbindung gebracht werden mit dem Spieler vom FC,
ja, das hat man
ist
nicht
ja so generell oft. Ganz schön, ne?
Ja, dass die noch merken, dass es uns auch noch gibt. Ja, ja, also früher hat man ja mitgespielt, aber da über die Zeiten reden wir nicht mehr. Naja, also wir schauen mal, wie das passiert, haben ein Auge drauf, freuen uns erstmal und dann werden wir sehen, wie es hinterher passiert mit ihm. Ganz kurz noch eine Vorschau auf die nächsten Spiele. Wir haben eben schon über Eintracht Frankfurt gesprochen. Ich meine, also aus der Historie heraus liegen die Frankfurter uns ja im eigenen Stadion. Ne? Also haben wir eigentlich relativ selten schlecht ausgesehen. Aber die Frankfurter sind natürlich auch top besetzt und ja, was erwartest du da für ein Spiel?
Also erstmal,
ihr habt das Topspiel, ne?
Ja, das ist das Topspiel. Erstmal freue ich mich wieder auf die Atmosphäre. Das sind zwei Top-Mannschaften, finde ich. Ja, ich finde auch, dass Frankfurt das einfach immer überragend macht. Also auch mit dem Usun, zum Beispiel, jetzt sehen sie, er spielt jetzt schon die zweite Saison, haben sie geholt aus Nürnberg, wo ich gedacht habe, okay, das ist, die haben ja 11 Millionen plus X bezahlt, wo ich gedacht habe, puh, das ist echt ein guter Kicker, aber hatte jetzt keine richtige Vorstellung. Glücklicherweise bin ich auch nicht, ist es ja nicht mein Job. Und hat sich dann auch echt so ein bisschen abgemüht in der ersten Saison bei Frankfurt. Das ist jetzt ein super Kicker. Ne? Und ich finde, das ist auch wieder so eine super Geschichte, wenn du so einen auf dem Platz hast bei Frankfurt, plus die ganzen anderen, die da so jetzt, ob das Väterchen Götze ist, der da alles zusammenhält in den entscheidenden Situationen, oder jetzt auch so ein El Mala. Also ich freue mich total auf diesen Schlagabtausch, weil die Frankfurter spielen halt offenes Visier. Mhm. Finde ich mega. Also die selten, dass Dino Topmöller, den ich auch echt schätze, sagt, okay, wir stellen uns jetzt mal hin rein und gucken, was passiert, sondern der will halt echt nach vorne. Darauf ist die ganze Mannschaft ausgerichtet. Das kommt dem FC dann zugute. Und also das wird, glaube ich, ein sehr munteres Fußballspiel.
Da kann sich was draus entwickeln. Also ja, natürlich starker Gegner, ohne Zweifel.
Ja, also starke Gegner, aber es ist schon so, dass es ein bisschen rumorte die letzten Wochen in und um Frankfurt herum. Ja. Ne? Also war ja teilweise schon eine ziemliche Schießbude. Und gegen die kleineren Teams haben sie sich ja extrem schwer getan. Ne? Sie haben in Heidenheim Punkte liegen lassen, sie haben zu Hause gegen Union verloren. Jetzt gerade so irgendwie gegen Mainz gewonnen. Gut, die haben jetzt vielleicht eine generell andere Herangehensweise, die Gegner, als der FC. So gesehen liegt es auf jeden Fall dem FC, weil, wie schon gesagt wurde, Frankfurt auf jeden Fall kommen wird. Und deswegen glaube ich, dass es sehr viele Tore geben wird.
Aha. Also wirklich so. Bist du schon beim Tipp?
Ja, nee, aber so vom Gefühl her. Ich hatte das ja jetzt gegen Gladbach auch schon gedacht. Ich hätte Gladbach nur.
Da waren wir tippmäßig sehr schlecht.
Ja, was habt ihr getippt?
4-1 für den FC.
Ja, ich habe 3-2 getippt.
Ja, du warst der Pessimist, ich war...
Du warst, ja gut, ich war der Pessimist.
Ich war der Realist. Leider völlig daneben gelegen, aber gut.
Aber dass die jetzt schon unter Zug- und Siegzwang sind mittlerweile, die Frankfurter, weil die sich jetzt auch ein anderes Standing erarbeitet haben, ganz einfach. Ne? Also solche...
Die haben ja alles richtig gemacht in den letzten Jahren. Ne?
Ja, also, absolut. Mit Krösche auch ein herausragender Manager, muss man sagen. Ja. Topmöller, ja, der sich auch in Frankfurt selber richtig weiterentwickelt hat. Aber jetzt gerade ist so mini bisschen am Stocken und ja, vielleicht kann man das ja auch zusätzlich ausnutzen dann einfach.
Aber das finde ich, Frankfurt finde ich ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch für den FC, weil viele wollen ja irgendwie so sein wie Frankfurt. Ne? Also die wollen irgendwie Top-Transfers machen. Jetzt greifen die natürlich auch schon etwa ein Regal höher. Ne? Also die kaufen für 25, 30 und verkaufen für 90, was ja immer noch eine sehr gute Range ist. Ja? Aber das, ich finde, das ist so, wenn wir jetzt über die nächste Stufe reden und mal perspektivisch, keine Ahnung, 2-3 Jahre nach vorne denken, wenn du so ein bisschen dieses Modell hast oder hättest, was Frankfurt hat. Ja. Also echt clever mit wirklich guten, starken Persönlichkeiten im Verein, die auch wirklich echt viel weghalten, die intern auch ihre kleinen Kämpfe haben. Aber nach außen ist das echt smooth. Ja? Finde ich so als mögliches Role Model für den FC, fände ich das echt ganz gut.
Ja, vor allen Dingen die Frage, die haben den nicht den Fehler gemacht wie der FC, nämlich dann sozusagen im Erfolg, naja, ich sag mal, die Hände in den Schoß zu legen, sondern die haben wirklich dann daraus was gemacht, ne? Das auch weiter ausgebaut und Ich fand das auch mal richtig, dass sie den Pokal richtig angenommen haben, die Pokalwettbewerbe, haben da echt was draus gemacht. Das ja,
klar,
ist
weil sie dadurch natürlich auch Geld generiert haben, ja. Generell über dadurch ins internationale Geschäft gekommen sind, obwohl sie dann in der Liga teilweise gar nicht so gut platziert waren, selbst beim Europa-League-Sieg. Aber ja,
also
es ist so eine Wunschvorstellung, weil natürlich Frankfurt eine ähnliche Größe und Wucht hat wie der FC, dass man sieht, wo es hinlandet, wo man landen kann, auch mit etwas Anlauf jetzt.
Also finde ich auch. Find ich also, die Kraft des Vereins, ne? Also Köln ist der viertgrößte Verein in Deutschland. So, ja. Und die, was haben die für eine Kraft von innen heraus allein schon? Ne? Also bevor die irgendeinen gekauft und Punkte gemacht haben, das ist doch so eine Wucht, ne? was hier drin steckt. Ja. Also wenn das noch ein bisschen weiter in die Richtung geht, wie es jetzt ist.
Also wir müssen aus diesem, obwohl wir das Buch geschrieben haben, wir müssen aus diesem Fahrstuhl endlich mal raus. Ne? Wir sind wieder in einer Situation, wo wir gerade den Stein wieder hochrollen und bitte irgendwann, wenn man oben angekommen ist, nicht direkt wieder runterrollen. Ne? Wie Sisyphus. Aber okay. Ja, ich glaube, ansonsten würde ich sagen, tippen wir noch und dann sind wir so gut wie durch. Sebastian, mit dir fange ich an. Du darfst einen Tipp wagen.
FC Frankfurt?
Ja.
Ich sage ein 2-2.
2-2. Ja, viele Tore haben wir ja schon so ein bisschen vermutet.
Das wollte ich auch sagen. Dann sage ich 3-3.
Okay, 3-3 ist natürlich auch ein schönes Ergebnis, aber noch schöner finde ich 3-2.
Das hat schöner finde ich das auch, ja.
Also für den FC in dem Fall. Ich muss es einfach, ich tippe für den FC, aber diese 6-0 Tipps mache ich nicht mehr. Nee, 3-2 sage ich mal. Ja, das haben wir jetzt hier vermerkt und solltest du gewinnen, wirst du bei deinem nächsten Besuch einen Fass Kölsch bekommen.
Ah, sehr gut.
Aber
ich bin auch noch nie eingeladen worden von euch.
Ja, da wurde es ja Zeit.
Das ist,
ja.
Warte,
das ist ein Skandal.
Ich hab eure letzte Sendung mit Thomas Wagner, wie oft er schon da war. Und das ist alles an mir vorbeigegangen.
Skandalös. Ja, wir werden das ändern.
Wir wussten, dass du ein guter Tipper bist und wollen nicht so viel Köln verschwenden.
Ah, ne? Genau. Wenn wir demnächst noch mit Sponsoren gesegnet sind, dann werden auch die Kölschfester größer.
Ja, okay.
In diesem Sinne würde ich sagen, 11.11. feiert noch ein bisschen und wir werden das nachher auch tun. Und natürlich dann in absehbarer Zeit dann wieder FC. Ne? Knapp 2 Wochen haben wir da noch Zeit. Aber nächste Woche haben wir auch wieder hier die FC-Thekenphilosophen am Start. Trotz Länderspielpause sind wir dabei mit einer ganz speziellen Ausgabe. So viel verrate ich jetzt
schon. Freuen wir uns jetzt schon drauf.
Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ist ein kleines Experiment. Aber das klären wir nächste Woche auf. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
Ciao.
Danke, Sebastian.
Danke sehr.
Danke. Entschuldigung, nicht mal kreuz. Ich war zu schnell.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.